Wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 24 heute Morgen. Aber ihr dürft zuerst Kapitel 19 aufschlagen mit mir. Ich möchte, dass wir uns nochmal erinnern an diese ehrfurchterbietende Szene. Mose hatte seinem Volk oder Gottes Volk gesagt, dass sie sich heiligen sollen, dass sie sich zubereiten sollen, bevor sie hier zu dem Berg Gottes gingen. Und es ist auch gut, wenn wir unsere Herzen zubereiten, bevor wir hier in Gottes Gegenwart zusammenkommen, dass wir unsere Herzen erforschen, dass wir Buße tun, dass wir Schuld bekennen, dass wir Kompromisse ablegen, wo wir ein geteiltes Herz haben, dass wir unser Herz wieder sammeln und uns zur vollen Hingabe entscheiden, dass wir uns auch bewusst machen, wem wir begegnen. Ich habe an das Vaterunser gedacht. Es ist ja so beginnt, dass wir beten, Vaterunser, der du bist im Himmel. Er ist im Himmel, der allmächtige Schöpfer, der ewige Gott. Der heilige, herrliche Gott. Er herrscht im Himmel über das ganze Universum, über alles, was existiert. Also Gott existiert, er ist herrlich, er ist da. Es ist nicht nur irgendwie ein soziales Treffen, wenn wir hier zusammenkommen. Ein Vereinstreffen. Treffen von Menschen mit ähnlichen Wertmaßstäben und ähnlichen Interessen. Es ist nicht irgendeine religiöse Zusammenkunft, nee, es ist ein Treffen mit Gott, ein Treffen mit dem Schöpfer, mit dem Urheber von allem, mit unserem Sinn, mit unserem Ziel, mit unserem Leben. Und wir wissen, Gott ist allgegenwärtig, er ist immer da, aber Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da hat er sein besonderes Wirken, seine besondere Autorität, seine besondere Erfahrbarkeit verheißen, wenn wir uns als sein Leib versammeln. Im Psalm 133 heißt es, siehe wie gut und wie lieblich es ist, wenn Brüder und Schwestern, Klammer auf, Klammer zu, einträchtig beieinander wohnen. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Wenn wir uns versammeln, dorthin hat Gott seinen Segen befohlen. Leben bis in Ewigkeit. Und er ist ja das Leben. Johannes 17, Vers 3. Dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also wenn wir hier zusammenkommen, dann gehen wir in ein Treffen mit dem lebendigen Gott. Und wir dürfen uns auch an unsere Beziehung mit ihm erinnern. Unser Vater beten wir. Er ist unser Abba. Er ist unser Papa. Und in Jesus sind wir seine Kinder. Das heißt, wir haben Zugang zu ihm. Wir haben Wohlwollen bei ihm. Wir haben seine Aufmerksamkeit. Wir genießen seine Erziehung. All diese guten Dinge, die Kinder bei den Eltern haben. Und das ist eine erstaunliche Gnade. Wenn wir bedenken, wie er ist und wie wir sind. Wir entsprechen seinem heiligen Wesen so oft nicht wirklich. Aber doch sind wir versöhnt durch Jesus und durch Glauben mit Jesus verbunden. Und wir dürfen sagen, aber. Und allein wenn wir uns das bewusst machen, dass wir unsere Augen zu dem ewigen, allmächtigen Gott, unserem Schöpfer, aufheben dürfen und sagen dürfen, Papa, was für Probleme hast du dann noch? Es rückt irgendwie alles ins rechte Licht. Und wir wollen mit Wertschätzung zu ihm kommen. Geheiligt werde dein Name. Und der Name steht ja auch für seinen wunderschönen Charakter. Und wir wollen mit Hunger und mit Sehnsucht und mit Leidenschaft für ihn und für sein Reich komme. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann ist alles in Ordnung. Und wenn wir so mit bereiteten Herzen mit ihm zusammenkommen, mit Erwartung, mit Zuversicht, mit Leidenschaft, dann glaube ich, werden wir unseren Gottesdienst ganz anders erleben und wir werden sein Wirken viel tiefer erfahren, weil wir dann bereit sind, es aufzunehmen, es anzunehmen, weil wir mit einem hörenden, offenen, verfügbaren Herzen kommen. Also sie haben ihre Herzen bereitet und dann lesen wir hier in 2. Mose 19, Vers 16, und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Und letztes Mal, als wir es gelesen haben, hat der Matthäus für uns getrötet. Ich denke, ihr könnt euch erinnern. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen und sie stellten sich an dem Fuß des Berges auf und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges. Und der Herr rief Mose auf dem Gipfel des Berges. Und Mose stieg hinauf. Also diese ehrfurchterbietende Szene, Rauch und Donner und Licht und die Erde hat gebebt. Und dann hat Gott sein Gesetz gegeben, seine Gebote gegeben. Sie haben seine Worte gehört. Mose hat die Worte von Gott für sein Volk empfangen. Und Mose ist in diesen Tagen öfter mal rauf und runter gelaufen auf diesen Berg. Aber ich möchte, dass wir uns erstmal, bevor wir jetzt im Kapitel 24 weiterlesen, uns daran erinnern, an diese herrliche Szene, an den Kontext. Und jetzt lesen wir im Kapitel 24 weiter im Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose, steig zum Herrn herauf, du und Aaron. Aaron war der Bruder von Mose. Und Nadab und Abihu, das waren dessen zwei erstgeborenen Söhne. Und 70 von den Ältesten Israels und betet an von Ferne. Also wohl die Familienoberhäupter, die Repräsentanten des Volkes, und sie beteten an. Das Erste, was wir sehen können an dieser Stelle ist, dass Gott sein Volk in seine Gegenwart ruft. Und das gilt auch für uns. Gott ruft uns in seine Gegenwart. Gott will was mit uns zu tun haben. Wir sehen das schon ganz am Anfang der Schöpfung, wo Gott die ersten Menschen in einen wunderbaren Garten gesetzt hat, den er für sie geschaffen hat, einen wunderbaren Rahmen, um Gemeinschaft zu haben. Und Gott war dort mit ihnen, in dem Garten, mit den ersten Menschen. Und er redete mit ihnen, die hatten Gemeinschaft miteinander. Manche Menschen haben so ein Bild von einem fernen Gott, von so einem, können fast sagen, so ein bisschen einen asozialen Gott. Der hat die Welt geschaffen, der hat die Menschen geschaffen. Und dann hat er sie allein zurückgelassen und er hat sich zurückgezogen und kümmert sich nicht wirklich um seine Schöpfung, will in Ruhe gelassen werden. Das wäre eigentlich ein bisschen komisch, oder? Warum hat er uns geschaffen, wenn er nichts mit uns zu tun haben will? Nein, unser Gott ist sehr beziehungsorientiert. Wir könnten sagen, unser Gott ist eine Beziehung, er hat eine Beziehung in sich selbst. Es ist nicht, dass Gott schizophren ist, aber er offenbart sich uns in der Bibel als ein Gott, ein dreieiniger Gott. Ein was? Gott. Aber dieses eine Wesen Gott existiert in drei Personen. Als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Wers. Und wir können uns das sehr schwer vorstellen. Es gibt niemand anderen, der so ist wie er. Wir nehmen einfach an, was er in der Bibel über sich selbst sagt. Und das wäre eine ganze eigene Predigt, wenn wir jetzt über die Dreieinigkeit reden würden und darüber, warum wir an den dreieinigen Gott glauben. Das haben wir schon zu anderen Zeiten als Thema gehabt. Für uns heute einfach nur kurz, die Bibel ist klar, es gibt nur einen Gott, es gibt keinen anderen neben mir, sagt der Herr. Aber wir sehen auch, er ist Vater und Sohn und Heiliger Geist, sie sind alle Gott und Jesus ist nicht der Vater und nicht der Heilige Geist und der Vater ist nicht Jesus und der Heilige Geist ist nicht der Vater. Irgendwann haben die Theologen dann diesen Begriff Dreieinigkeit geschaffen, um dieses Wesen Gottes zu beschreiben. Der Punkt für uns heute ganz einfach nur, Gott ist beziehungsorientiert. Und er hat uns in seinem Bild geschaffen als Personen. Und auch wir sind auf Beziehung angelegt. Uns geht's auf Dauer allein nicht wirklich gut. Wir sind beziehungsorientierte Wesen. Zuallererst sind wir natürlich auf die Beziehung mit dem Schöpfer angelegt. Also es geht hier nicht um äußere Religiosität, um Rituale, um Verhalten, sondern es geht zuallererst um Gemeinschaft, um Beziehung mit Gott. Und ich würde sagen, ich bin heute in dem Sinn eigentlich weniger religiös, als ich es vor meiner Bekehrung zu Jesus war. Also Gott will Beziehung. Er ruft sein Volk in die Gemeinschaft mit sich selbst. Aber das Zweite, was wir hier sehen, ist, diese Beziehung ist gestört. Wir lesen hier, betet an von ferne. Gott ist rein, Gott ist heilig, Gott ist sündenlos. Und wir sind seit dem Sündenfall, seitdem die ersten Menschen rebelliert haben gegen Gott, nicht mehr rein und heilig und sündenlos. Und das ist sehr abstoßend und beleidigend für Gott. Das verletzt sein heiliges Wesen. Und so ist da Trennung zwischen den Menschen und Gott. Da steht Sünde zwischen uns und Gott, die Gemeinschaft trübt. Betet von ferne an. Vers 2, aber Mose allein soll vom Herrn herantreten, sie aber dürfen nicht herantreten und das Volk soll nicht mit ihm heraufsteigen. Also Gott hat Mose besondere Gnade geschenkt, er übernimmt zu diesem Zeitpunkt so die Rolle des hohen Priesters, könnten wir sagen. Er allein durfte weiter hochsteigen auf den Berg, näher an Gott ran. Aber so war das im Alten Testament, im Alten Bund. Nur einer durfte für das Volk in die Gegenwart Gottes kommen, in das Heiligtum später und in den Tempel. Und die durften auch nicht nur einfach so kommen, sondern Hohepriester musste mit einem Opfertier kommen. Und das ist natürlich ein Bild für das ultimative Lamm Gottes, Jesus, der die Sünde der Welt wegnimmt. Und die Juden haben später sogar eine Tradition entwickelt, dass sie dem hohen Priester, wenn der einmal im Jahr an dem großen Versöhnungstag in das Allerheiligste, wo die Bundeslade war, die Gottes Gegenwart repräsentiert hat, als er da hineingegangen ist, haben sie ihn ein Seil an sein Bein gebunden, falls er stirbt, weil er irgendwas falsch macht oder weil er irgendwie eine falsche Einstellung hat, irgendwie Gott ungehorsam ist, dass sie ihn wieder rausziehen können. Nadab und Abihu waren ein Beispiel für solche. Aber es war eine furchterregende Angelegenheit, in die heilige Gegenwart Gottes zu treten im Alten Testament. Im Vers 17 lesen wir, dass die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn wie ein verzehrendes Feuer war, Gottes heilige Gegenwart. Also Gott hat ganz klar gemacht, dass unter dem alten Bund die Beziehung noch nicht wirklich geklärt ist. Vers 3, darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsbestimmungen. Das haben wir die letzten Wochen studiert, die 10 Gebote, die Verfassung Israels, das Zivilrecht, das Strafrecht Israels. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Die hatten gute Absichten. Und wohl auch im Angesicht von dieser Demonstration von Gottes Herrlichkeit, von seiner heiligen Gegenwart, Rauch und Donner und Blitze und Licht und Lärm, da hatte wohl auch keiner wirklich den Wunsch zu rebellieren gegen ihn. Und wenn wir uns nur immer bewusst machen würden, wer Gott ist und dass er immer da ist, dass er uns immer sieht, dass wir immer in seiner Gegenwart sind, dann würden wir vielleicht etwas weniger sündigen in unserem Leben. Aber trotz all dieser guten Absichten ist es für das Volk Israel und auch für uns unmöglich, alle Gebote Gottes perfekt zu halten. Das konnte nur einer, Jesus. Und er hat es für uns getan. In Römer 3, Vers 23 heißt es, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und nur wenige Wochen nach diesem Event hier sehen wir, wie das Volk um das goldene Kalb oder den goldenen Stierbild herumtanzt. Also alle guten Absichten in Ehren, aber sie haben den Bund nicht gehalten. Und auch uns muss es bewusst sein, ohne Jesus können wir nichts tun. Ohne Jesus sind wir völlig unfähig, ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben zu leben, ein heiles Leben. Wir müssen da realistisch bleiben, am Boden bleiben, demütig und abhängig von ihm. Wir dürfen nie selbstgerecht werden oder in diese Selbstgenügsamkeit, in dieses selbstgenügsame Denken verfallen. Das ist der erste Schritt zum Fall. 1. Korinther 10 heißt es, wer meint zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Vers 4, da schrieb Mose alle Worte des Herrn auf. Nun haben wir eine schriftliche Vereinbarung, eine schriftliche Verfassung. Und für uns ist das die Bibel, für unser Leben. Und wir sehen hier ganz klar, wer die Regeln aufstellt, wer hier die Bundesbedingungen diktiert. Das war der Herr, lesen wir großgeschrieben, Yahweh, nicht die Menschen. So viele Menschen würden gern ihre Gedanken und ihre Forderungen, ihre Ideen beitragen, so ihren eigenen Deal mit Gott ausmachen. Aber das ist nicht möglich. Gott ist Gott und nicht wir. Er ist der Herr. Er darf sagen, wo es lang geht. Und er lässt uns eine Wahl. Er zwingt uns nicht in eine Bundesbeziehung mit ihm. Also du darfst seinen Weg annehmen oder ablehnen mit allen Konsequenzen, aber es wird keinen zweiten Weg für dich geben. Es wird keinen Sonderweg für dich geben. Für uns heute heißt das, du kannst ein Kind Gottes werden durch Jesus. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also du kannst dich entscheiden, ein Kind Gottes zu werden, wenn du Jesus annimmst, oder du wirst als Gesetzesbrecher, als Feind Gottes gerichtet werden. Du bist ein Feind Gottes, du bist ein Rebell gegen Gott, wenn du Jesus ablehnst. Du kannst den Himmel mit Jesus und die Gemeinschaft mit Jesus schon hier und jetzt wählen, oder du wählst die Hölle. Die Gottesferne ohne Jesus. Gott ist da ganz glasklar, wir lesen hier nicht irgendwie was Kleingedrucktes in den Anmerkungen des Bundesvertrages. Es ist ganz klar offenbart. Jesus hat gesagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und in Johannes 5 hat er gesagt, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Johannes 14, kennen wir alle, hat er gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 5, Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat... 1. Johannesbrief 5, Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Der Heilige Geist bezeugt es uns. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Apostelgeschichte 4, Vers 12, da predigt der Apostel Petrus: Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Noch irgendwelche Fragen? Es ist glasklar, es gibt einen Weg. Und Gott kommuniziert uns seinen Weg der Erlösung ganz klar. Es ist Jesus allein. Nicht Jesus und. Jesus und meine Selbstgerechtigkeit. Jesus und meine Ideen. Meine Religiosität. Nicht Jesus und ein bisschen Esoterik, ein bisschen New Age, ein bisschen Werksgerechtigkeit, ein bisschen Religion. Nee, es ist Jesus allein. Jesus, der Weg, der einzige Weg, die Gemeinschaft mit Gott. Und hey, wenn dir das nicht gefällt, dann musst du deine Einstellung ändern. Gott wird sich nicht ändern. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn auf. Am nächsten Morgen aber machte er sich früh auf und errichtete einen Altar unten am Berg und 12 Gedenksteine nach den 12 Stämmen Israel. Also setzen hier jetzt ein Denkmal für die Bundesschließung. Dann sandte er junge Männer aus den Söhnen Israel hin. Die brachten Brandopfer dar und schlachteten Stiere als Heilsopfer für den Herrn. Also war jetzt noch bevor Gott die Leviten und Aaron und seine Söhne im Besonderen als Priester eingesetzt hat in Israel. Da haben die Erstgeborenen diese Funktion ausgeübt und war ganz schön harte Arbeit, so einen Stier an den Altar zu schleifen und zu binden und zu schlachten. Deswegen haben die jungen Männer das erledigt hier. Und jung heißt hier wohl Männer in ihren 30ern. Kleine Ermutigung für die, die so alt sind. Aber wir sehen hier Opfer als nächstes. Und das nächste Buch der Bibel, das dritte Buch Mose, ist ein Handbuch für Priester eigentlich. Ist ein Buch, wo es nur um Opfer geht. Genau welche Opfer es gab und wie die genau dargebracht werden mussten. Der Punkt für uns heute ist ganz einfach nur, Opfer von makellosen Tieren waren die Grundlage für die Gemeinschaft mit Gott im Alten Bund, im Alten Testament. Testament heißt so viel wie Bund. Testamentum im Lateinischen heißt so viel wie Bund. Aber es war das Opfer von makellosen Tieren für die Schuld der Menschen, die die Grundlage waren für die Gemeinschaft. Nicht das Halten des Gesetzes, denn das kann keiner perfekt. Also Gott hat von Anfang an, seit dem Sündenfall eigentlich, den Menschen gelehrt, dass ein sündenloses, unschuldiges Opfer den Platz des Sünders einnimmt und seine Schuld trägt und an seiner Stelle stirbt und dass der Sünder dann auf der Grundlage des Opfers Gemeinschaft mit Gott haben kann. Nicht wegen sich selbst, nicht wegen dem, was er getan hat oder nicht getan hat, sondern allein wegen dem Opfer. Und das sind natürlich alles Bilder auf Jesus hin. Gott hat sein Volk vorbereitet. Er hat gesagt, das Blut von Tieren kann Sünde nicht wegnehmen, kann es mal kurz zudecken. Aber dann, als Jesus gekommen ist, hat Johannes der Täufer auf ihn gezeigt und hat gesagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jesus war Gott, der Mensch wurde und er hat ein sündenloses Leben gelebt, das wir nicht leben können. Und er hat am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen. Er hat unseren Platz eingenommen, auf unserem Kreuz eigentlich. Er ist unseren Tod gestorben, den wir verdient haben. Und er ist auferstanden und er lebt. Und er bietet dir jetzt sein Leben an, das er verdient hat. Leben in Gemeinschaft mit dem Vater unter seinem Segen im Himmel. Und das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Wichtige Frage ist natürlich, hast du das gute Angebot angenommen für dich persönlich? Und wenn doch nicht, wirst du es heute tun. Morgen könnte es zu spät sein. Und wenn du ohne Jesus stirbst, bist du verloren. Die Bibel sagt, heute ist der Tag um gerettet zu werden. Hebräerbrief, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Vers 6, und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen, die andere Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, siehe das Blut des Bundes, den der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hat. Blut symbolisiert Leben. Das Leben ist in dem Blut. Ohne Blut gibt es kein Leben. Vergossene Blut repräsentiert ein gegebenes Leben, in dem Fall eines unschuldigen Opfertieres für den schuldigen Anbeter. Und die eine Hälfte wurde auf den Altar gespritzt, die andere Hälfte auf das Volk. Also beide Seiten waren gebunden an diesen Bund. Aber das Blut auf das Volk, das sagt uns, du musst das Blut des Bundes für dich persönlich annehmen, du musst es auf dich anwenden, wenn wir so sagen wollen. Genauso wie bei der Erlösung Israels aus Ägypten jede Familie das Blut des Opfertieres an ihr Haus streichen mussten, um Gottes Gericht zu entkommen. Jeder Erstgeborene, der wieder die Familie repräsentiert hat, der nicht vom Blut bedeckt war, der ist gestorben. Und wenn das Neue Testament vom Blut Jesu spricht, dann spricht es in dieser Opfersprache des Alten Testaments. Für uns Menschen des 21. Jahrhunderts klingt diese Sprache etwas befremdlich. Aber für die Juden zur Zeit Jesu war das was sehr Vertrautes. Also wenn wir vom Blut Jesu sprechen, dann sprechen wir von Jesu Leben. Jesu Opfer für deine Sünden, sein Leben, das er für dich gegeben hat. Das perfekte Lamm Gottes ist geopfert für dich. Es hat sich selbst auf den Altar, auf das Kreuz gelegt, aus freiem Willen. Er hat sein Blut für dich vergossen. Er hat sein Leben für dich gegeben. Der Preis für deine Schuld ist bezahlt. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht am Kreuz. Und der Vorhang im Tempel, der die Menschen von der Gegenwart Gottes getrennt hat, ist zerrissen. In dem Moment. Der Weg zu Gott ist frei. Gemeinschaft mit Gott ist möglich. Das Angebot steht. Aber du musst es für dich persönlich annehmen. Du musst dich persönlich anvertrauen. Wenn du ein Verbrechen begangen hast und du musst 10 Millionen Strafe dafür bezahlen, sagen wir mal, was du dir nie im Leben leisten kannst. Und dein Papa kommt und legt den Betrag auf den Tisch. Wenn du zu stolz bist und es nicht annimmst, dann bringt es dir gar nichts. Genauso ist es mit unserer Erlösung. Der Preis liegt auf dem Tisch sozusagen, die Sühnung für deine Schuld. Was Jesus für dich getan hat, kann dich erlösen, kann dich auslösen. Du kannst als freier Mensch rausgehen. Aber du musst es für dich persönlich annehmen. Sonst gehst du in den Knast. Sonst ist dieses Sühnegeld nicht wirksam für dich. So ist es mit dem Erlösungswerk Jesu. Und das ist wichtig. Ich habe das früher nicht verstanden. Ich bin in die katholische Kirche jeden Sonntag in die Messe gelaufen und habe all diese Dinge gehört. Jesus ist gestorben für die Sünden der Welt. Das war alles sehr abstrakt und sehr weit weg für mich. Und ich habe nicht verstanden, dass ich eine persönliche Entscheidung treffen muss, dass ich mich persönlich zu ihm bekehren muss. Du kannst dein Leben lang in der Kirche rennen, du kannst dein Leben lang in den Gottesdienst hier rennen und es wird dich nicht retten. Du musst eine persönliche Entscheidung treffen. Das ist mir so wichtig. Ich hoffe, ihr versteht es alles, weil ich das so lange nicht kapiert habe. Der Preis ist bezahlt, er kann dich potenziell erlösen, aber du musst ihn annehmen. Das ist dein Part. Und dazu lädt Jesus dich ein. Und diese Worte von Mose in Vers 8 erinnern uns natürlich an Jesu Worte beim letzten Abendmahl. Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, siehe das Blut des Bundes, den der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hat. Jesus beim letzten Abendmahl, er nahm ein Stück Brot, einfach das, was sie ganz normal gegessen haben bei dem Passamahl, nahm ein Stück Brot und hat gesagt, seht, das ist mein Leib. Und dann hat er was gemacht damit. Das wird mit mir geschehen. Das ist mein Leib. Ich werde getötet werden, ich werde gebrochen werden. Hier esst davon. Nehmt es für euch persönlich an. Und dann lesen wir in Matthäus 26, er nahm einen Kelch und er dankte und er gab ihnen und sprach, trinkt alle daraus. Wieder, trinkt alle daraus. Du musst es für dich persönlich annehmen, dass für dich wirksam wird. Dann sagt Jesus sehr ähnliche Worte wie hier bei der Einsetzung des ersten Bundes. Er sagt, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das ist der neue Bund. Beruht nicht länger auf einem Gesetzesbuch und auf Tieropfern, sondern beruht auf dem Blut Jesu, seinem sündenlosen Leben, das er für dich gelebt hat und am Kreuz für dich gegeben hat, als Sühnegeld für unsere Sünden. Hier, das Leben Jesu gegeben für dich, das macht dich frei von deiner Schuld. Das macht dich frei für die Gemeinschaft mit Gott, für das, wozu du geschaffen wurdest. Und das ist nur ein Bild dafür, aber hast du das für dich angenommen? Hast du dich ihm anvertraut? Vers 9, da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Wahrscheinlich haben sie was Ähnliches gesehen, was Jesaja gesehen hat und der Prophet Hesekiel gesehen haben. In Jesaja 6 lesen wir, ich sah den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Oder Hesekiel Kapitel 1, wenn ihr mitlesen wollt, ab Vers 22 und dann werde ich die Verse 26 und 27 lesen. Und über den Häuptern des lebendigen Wesens, was er da gesehen hat, war etwas wie ein festes Gewölbe und das Funkeln eines furchteinflößenden Kristalls ausgebreitet oben über ihren Häuptern. Und oberhalb des festen Gewölbes, das über ihren Häuptern war, befand sich wie das Aussehen eines Saphirsteines etwas wie ein Thron. Und auf dem, was wie ein Thron aussah, oben auf ihm eine Gestalt, dem Aussehen eines Menschen gleich. Und ich sah wie das Funkeln von glänzendem Metall, wie das Aussehen von Feuer, das ringsum ein Gehäuse hat, war es von dem Aussehen seiner Hüfte an aufwärts. Und von dem Aussehen seiner Hüfte an abwärts sah ich etwas wie das Aussehen von Feuer. Und ein Glanz war ringsum ihn. Wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, so war das Aussehen des Glanzes ringsum. Das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. Also sie sahen ein Abbild von der Herrlichkeit des Herrn. Etwas Unbeschreibliches wirklich. Uns fehlen die Vokabeln, um Gottes Herrlichkeit zu beschreiben. Das ist wie wenn du irgendeinem Ureinwohner im Dschungel Südamerikas das Space Shuttle erklären willst. Der hat gar keine Kategorien für diese Dinge. Deswegen wird hier gesagt, wie das Funkeln von glänzendem Metall, wie das Aussehen von Feuer. Das sind so ganz schwache irdische Vergleiche. Unser Gott ist herrlich. Unser Gott ist herrlicher, als wir uns je vorstellen können. Und ich sah etwas wie einen Thron. Spricht von der absoluten Herrschaft Gottes über dieses Universum. Und oben auf ihm eine Gestalt, dem Aussehen eines Menschen gleich. Das spricht wieder von der Persönlichkeit Gottes. Gott ist nicht eine unpersönliche Energie, irgendwie so eine kosmische Strahlung, die durchs Weltall schwirrt. Nee, unser Gott ist ein persönlicher Gott. Er hört, er spricht, er denkt. Er hat einen Charakter, er hat einen Willen, er hat Gefühle, er findet Dinge gut und er findet Dinge schlecht. Er ist eine Person, eine geistliche Person, aber er ist eine Person. Und deswegen kannst du eine persönliche Beziehung mit ihm haben, von Person zu Person. Von einer menschlichen, irdischen Person mit einer göttlichen, geistlichen Person. Du kannst mit ihm kommunizieren. Du kannst auf ihn hören. Du kannst ihm eine Freude machen. Du kannst ihn betrüben. Lebst du in Beziehung mit ihm? Oder ist das für dich hier alles eine äußere Religion? Wirst du dir Zeit nehmen für Gemeinschaft, für Kommunion mit deinem persönlichen Schöpfer? Gegen die Edlen der Söhne Israels aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Sie aßen mit Gott. Hier gemeinsam essen, gemeinsam trinken, das war der tiefste Ausdruck von Gemeinschaft im Nahen Osten. Gemeinschaft mit Gott. Und was wir hier lesen, ist kein Widerspruch zu dem, was wir öfter lesen, zum Beispiel Johannes 1, Vers 18, wo es heißt, niemand hat Gott jemals gesehen. Hier heißt es, sie schauten Gott, sie sahen Gott. Ja, aber nicht Gott pur, nicht sein Angesicht. Das könnte man gar nicht ertragen, so wie wir es nicht ertragen können, in die grelle Sonne zu schauen. Und wir werden später sehen, nach diesen wunderbaren Erfahrungen mit Gott hat Mose Hunger nach mehr von Gott in Kapitel 33 und er sagt zu ihm, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann spricht Gott zu ihm, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Das wäre viel zu viel für uns in unserem irdischen Leib. Das wäre, als würden wir mitten in einem Atomblitz stehen, wir würden vielleicht verdampfen. Und Gott hatte Mose gesagt, du darfst mein Nachglühen sehen. Ich zeige dir so viel, wie du ertragen kannst. Unsere Gotteserfahrung, die wir bis jetzt mit ihm hier gemacht haben, das ist nur ein schwacher Abklatsch von dem, was noch kommt in der Ewigkeit. Leute, das Beste kommt noch. Und was denkt ihr, wärt ihr gern auf diesem Berg gewesen? Hättet ihr gerne Gott gesehen? Diese Repräsentation, dieses Bild von seiner Herrlichkeit? Was denkt ihr, wäre das die ultimative Gotteserfahrung, die es hier in dieser Welt gibt? Nein. Wir haben ein viel besseres Bild von ihm. Willst du Gott sehen? Ich lese vor Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Auch die Jungs da nicht wirklich. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der Eingeborene, oder bessere Übersetzung ist eigentlich der einzigartige Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Hebräer 1, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Er hat Sohn mit uns gesprochen. Klartext. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und so, wenn du die Evangelien liest, wenn du Jesus betrachtest, seine Heiligkeit, seine Liebe, seine Geduld, sein Herz für die Menschen, für die Verlorenen, für die Ausgestoßenen, wenn du Jesus betrachtest, wie er die Kinder im Arm hält und wie er mit Nikodemus oder der Frau am Jakobsbrunnen oder der Ehebrecherin oder Zachäus oder Petrus oder mit dem Mann, der neben ihm am Kreuz hinspricht, wenn du ihn betrachtest, wie er für seine Mörder betet, dort am Kreuz. Oder wenn du in Johannes 17 dem Gebet lauscht von Jesus zu seinem Vater, dann siehst du mehr von Gottes Herrlichkeit, mehr von Gott als Mose und die Leiter Israels je gesehen haben. Da siehst du mehr an Herrlichkeit, an Reinheit, an Liebe, die einfach unfassbar ist. Also schau ihn an. Mit den Augen deines Herzens, während du liest. Sieh seine Schönheit. Er ist so viel klarer, so viel besser als Licht und Rauch und Wolken und Umrisse. Betrachte Jesus. Und dann mach eine Pause und bete ihn an, für das, wie er ist. Und red mit ihm darüber. So ist ein Schöpfer wie Jesus. Jesus ist ein Schöpfer. Und wir werden sehen, Mose hat gestrahlt, nachdem er aus der Gegenwart Gottes kam. Und so werden wir Jesus reflektieren, wie der Mond die Sonne, wenn er von ihr bestrahlt wird, während wir Jesus in seinem Wort betrachten. Im 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an, wenn wir Jesus betrachten hier in seinem Wort. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Gott ist dir näher, als er Mose je war. Gott, der Heilige Geist, wohnt in dir, in deinem Herzen, wenn du dich zu Jesus bekehrt hast. Gott bewohnt dich. Gott hat eine WG mit dir in deinem Leben. So eng ist die Beziehung. Und der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit. Der Heilige Geist offenbart uns Jesus. Und während wir ihn betrachten, verändert er uns. Und das ist Gottes Rezept für unsere Heiligung. Das ist der einzige Weg, wie wir Jesus ähnlich werden können. Ihn betrachten. Also Gott lädt uns ein. Gott ruft uns in die Beziehung mit sich selbst. Und so lasst uns nicht religiöse Menschen sein, die in Gottesdienst gehen aus Pflichterfüllung oder die schnell mal ihr Kapitel in der Bibel lesen, um den Plan zu erfüllen oder so ab und zu mal schnell irgendein Stoßgebet zum Himmel schicken. Lasst uns mit Erwartung kommen, mit bereiteten, offenen Herzen. Lasst uns Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott suchen und feiern. Lasst uns Jesus betrachten und bewundern und lieben und wertschätzen und lass uns auf ihn hören und dann mit ihm gemeinsam hingehen und ausleben, das, was er uns gesagt hat. Wir sind reich gesegnete Menschen. Wir haben Jesus. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben sein Wort. Und der Weg zu Gott ist weit offen für uns in Jesus. Er ist unser Abba, unser Papa. Also lasst uns mit Zuversicht in die Gegenwart Gottes laufen. Wir wollen jetzt nochmal anbeten mit einem Lied zum Abschluss. Lass uns vielleicht gemeinsam jetzt abschließen, bevor wir singen, noch das Vaterunser beten. Aber bewusst beten, wirklich bewusst machen, was wir da sagen und was wir da beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.